Cherchez Apocalypse.
Guten Morgen, Chris.
Guten Morgen, Michael. Zurück nach Berlin.
Wie geht es dir in eurem Igelland?
Ich habe gewusst, das muss kommen, oder? Die deutschen Medien hacken da auf uns rein. Das ist schon so. Und ja. Ob es berechtigt ist oder nicht. Ja.
Ich vermute mal, das ist wieder, da ist wieder mehr drum, als tatsächlich dahinter steht. Ich war auch, glaube ich, neu hier bei uns im Fernsehen vorgestern. Große Diskussion. Was ist denn aus deiner Sicht heraus passiert? Ich meine, soweit ich das verstanden habe, hat die Schweiz ja im Prinzip die Schweizer souverän, wie sie sind, selber entscheiden können, was wir in Deutschland ja teilweise überhaupt gar nicht können, haben entschieden, dass sie den Zuzug von Ausländern begrenzen wollen. Mehr aber eigentlich auch nicht, oder?
Ja, genau. Das wurde eigentlich entschieden, dass man für die Zuwanderung Quoten einführt, weil gefühlt und in Zahlen die Zuwanderung einfach problematisch wurde in der Schweiz. Also es geht irgendwie um, man spricht hier von 25% Zuwanderer, die man hat mittlerweile im Land. Und wir sind ein kleines Land und das führt zu gefühlten Problemen wie Wohnungsknappheit, Überfüllung, von allem logischerweise. Die Infrastruktur kommt nicht mehr mit, oder? Sei es Zug, sei es Auto. Einfach, es muss man schon sehen. Jetzt ist klar, ich meine, da gibt es diffuse Ängste, reale Ängste und so weiter. Ich glaube, die Schweiz war ein Einwanderungsland und ist es auch logischerweise. Und ist in mitten Europa, aber...
Ja, ihr seid ja sowieso ein völlig, es gibt ja eigentlich nicht so im Worten die Schweiz, das ist mir mal klar geworden, als ich mal ein Seminar in Lausanne gemacht habe und dann mit dem Flieger nach Zürich und dann mit der Bahn von Zürich nach Lausanne gefahren bin. In Zürich findet man sich noch so, ich sag mal, ja, da findest du jetzt nicht so einen riesengroßen Unterschied zwischen Frankfurt, Berlin und Ähnliches. Bloß wenn du dann bis nach Lausanne gefahren bist, da bist du in einem völlig anderen Land. Da spricht man völlig anders, ja. Da ist die Mentalität ganz anders. Und das alles nennt sich dann immer noch
Schweiz.
Und ist schon interessant. Betrifft es, fühlst du dich denn jetzt irgendwie besonders betroffen oder Ähnliches? Einfach mal
kurz. Ja, ich meine, es gibt... Ich habe jetzt nicht die Deutung so, das ist ja schwierig. In einer Demokratie gehört das eben dazu, dass man auch akzeptiert, wie abgestimmt wird. Das gehört zum guten Ton, dass man das akzeptiert. Die Deutungshoheit, warum jetzt da dieses Ja zustande gekommen ist oder nicht, ich glaube, das kann ich nicht geben, kann niemand geben. Ich muss eins sagen, was mir aufgefallen ist, so ist es apokalypsemäßig, dass das Ausland extrem auf diese Rassismus- und Einigelungskeule gepackt hat. Und das fand ich irgendwie eher befremdlich, weil die Diskussion hier in der Schweiz war nicht so. Die Diskussion in der Schweiz, das war eine Riesendiskussion, oder? Und es ging hier vor allem eigentlich um Wirtschaft und gegenüber das Befinden der Bevölkerung, oder? Die Diskussion, was passiert mit den bilateralen Verträgen, wie verträglich ist das? Also diese Rassismusdiskussion gab es hier nicht.
Ja.
Dass man sagt, wir sind Rassisten oder so, was das Ausland aber immer so darstellt, das gab es nicht. Und meine Deutung hier war wirklich, die Hauptdiskussionsrichtung in der Schweiz war, was bedeutet das im Zusammenhang mit der Europäischen Union? Was bedeutet das für die bilateralen Verträge? Werden die gekündigt? Werden die gekündigt oder neu verhandelt werden müssen? Wie geht es mit dem? Und ich glaube wirklich, dieses Resultat, das man hier zeigt, also was jetzt da zustande gekommen ist, ist wirklich, dass man, weil die Befürworter, also die Gegner, also die Befürworter sind diejenigen, die dafür waren, dass man Quoten einführt, ja. Und die Gegner haben sehr, sehr stark auf diesem wirtschaftlichen Prosperität, eigentlich nur, das waren die Wirtschaftsverbände, die da wirklich sehr, sehr Stimmung gemacht haben. Und ich glaube, das Abstimmungsresultat zeigt ein bisschen, dass die Bevölkerung wie auch die Kantone sagen, wirtschaftliche Prosperität, ja, aber nicht um jeden Preis. Und ich glaube, das ist von mir aus so ein bisschen die Deutung dieses Resultats, dass man sagt, das ist okay, wir finden es gut, dass es uns geht, gut geht, aber es gibt eine Grenze, Wachstum hat einfach eine Grenze Und die geht vermutlich auch einher mit, dass wir wirtschaftlich, dass es uns ein bisschen schlechter geht. Und da gibt es einen Trade-off und ich glaube, diesen Trade-off haben wir angenommen und gesagt, okay, lass es uns verhandeln, auf die Gefahr hin, dass da plötzlich wieder Zölle eingeführt werden. Hm. Aber auf der anderen Seite haben wir intaktere Naturen, haben eben noch grüne Flächen und das ist auch ein Value, ein Asset, den es zu verkaufen gibt dann wiederum. Und es ist ja nicht so, dass irgendwie alle Ausländer gehen müssen. Oder? Es geht ja darum, dass man in gewissen Branchen wieder Quoten einführen will. Ja, also ich glaube, wird wieder einmal mehr heißer gegessen.
Als ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt in 2 Monaten dieses Thema nochmal ansprechen würden, würden wir wahrscheinlich sagen, hey, was war da nochmal? Genau. Das hat sich wahrscheinlich alles, so wie viele Dinge, einfach Sherpokalypse-mäßig untergehen. Und ich glaube, war da nicht in letzter Zeit ein, wie hieß das nochmal, was wir letztes Mal angekündigt haben? Day We Fight Back?
The Day We Fight Back, genau.
Da ist doch irgendwas, das war was völlig an mir vorbeigegangen.
Ja, so wie diese Abstimmung medial ein riesen Echo ausgelöst hat, hat The Day We Fight Back, das zur Erinnerung, da ging es um die NSA, Protest gegen die NSA, wurde dieser Protest überhaupt nicht in den Medien aufgenommen. Und das war für mich wirklich erstaunlich, auch eine heiße.de, die sich sehr, sehr stark gemacht hat für dieses NSA-Topic, hat das mit einem kurzen Bericht erwähnt und das war es dann.
Tja, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass diese NSA-Sache ja beendet ist. Das hat auch der französische Staatspräsident zu Obama auch erklärt, dass eigentlich jetzt die NSA-Sache jetzt eigentlich erledigt ist und man jetzt wieder vertrauensvoll zusammenarbeiten kann und irgendwie wäre jetzt alles geklärt. Nichts wird so heiß gegessen. Was mir aufgefallen ist, dass auch gerade in dieser Kommunikation, um nochmal auf dieses Thema zurückzugehen, dass immer vielfach, wenn in den Nachrichten berichtet wird, gesagt wird, da hat die NSA mal E-Mails gelesen und hat. Es wird immer in der Vergangenheit geredet, so nach dem Motto, das ist eigentlich jetzt alles so beendet, kann man eigentlich auch so nachlesen. Ich ist einfach wieder mal großer Hype und ob da wirklich was passiert, denn wenn man so die Äußerungen auch von der USA sieht, hinsichtlich eines No-Spy-Abkommens oder so, also wir werden damit einfach leben müssen und unseren Weg darin finden müssen.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, es ist für die Medien ist einfach, sieht man wieder mal, so eine Medienkritik, oder? Enthüllungen sind einfach spannender, als wenn die Menschen selber aktiv werden und Aktionen planen. Außer es geht irgendwas kaputt dabei oder Personen sterben, oder? Wenn solche Aktionen sind, ist es einfach spannender, als wenn wirklich friedlich protestiert wird. Und es sind schon, wenn man auf der Website schaut, sind irgendwie 250.000 Unterschriften zustande gekommen in den USA an ihre Abgeordneten. Also da hat sich schon was bewegt, aber irgendwo ist es einfach nicht sehr spannend, wenn die Bevölkerung da protestiert gegen solche Dinge.
Ja, und wie gesagt, als du mir das nochmal gesagt hast, da fiel mir auch ein, stimmt, wir hatten bei der letzten Runde hier darüber gesprochen, aber das ist wirklich tatsächlich auch in allen Newsfeeds und so weiter dann völlig an mir vorbeigegangen, dass ich irgendwie gar nicht gesehen habe, dass da tatsächlich was passiert ist. Also schon sehr merkwürdig, oder?
Ist schon so, genau. Aber ja.
Lass uns mal ein bisschen weg von diesem. Ich freue mich manchmal auch, wenn man nicht mehr über dieses ganze Thema so reden muss, weil man kommt nicht so richtig voran. Wir haben eigentlich unseren Weg jetzt auch, unseren persönlichen Weg schon gefunden. Lass uns mal ein bisschen in die Technik reingucken. Ich habe gelesen, Power BI für Office 365 ist jetzt tatsächlich verfügbar. War ja schon länger angekündigt. Es geht um riesige Datenauswertungen.
Ja, genau, das ist da. Ich habe natürlich gelacht, als ich das gehört habe und genau dieser Bogen, den du jetzt geschlagen hast, The Day We Fight Back, zu Power BI finde ich natürlich hervorragend, weil hinsichtlich der offenen Fragen, die wir haben und dieses Safe Harbor Abkommen, das ja offensichtlich von USA komplett ignoriert wird, oder? Ich meine, in hinsichtlich diesen Fakten ist ja jemandem nicht mehr zu helfen, der seine gesamten Unternehmensdaten durch die Microsoft Cloud jagt.
Ich bin da echt zwiespältig, ja, weil zum einen, also in Deutschland habe ich jetzt mittlerweile gesehen, es gibt verschiedene Anbieter, die bieten komplett Cloud-Dienste, komplett gehostet in Deutschland auch, so als White Label-Anbieter, wo du als Partner für deine Kunden quasi ein komplettes Cloud-Hosting in Deutschland mit deutschen Ressourcen und so weiter realisieren kannst. Klar ist natürlich die Frage, ob du, wenn du deine Daten dann nach Office 365 hochlädst, ob die dann tatsächlich alle ausspioniert werden oder ob du nicht ja sowieso schon, also wenn jemand deine Daten haben will, ich sag mal, dann ist der, kommt der da auch irgendwie ran.
Ja, okay.
Das ist so meine, ich weiß aber nicht, ob das so, dass
ja, ich habe es jetzt ein bisschen spitz formuliert.
Ist völlig richtig, ja. Aber gut, ich denke mal, das generelle Thema, wie man seine persönliche Einstellung zum Thema Cloud findet. Also man muss einfach für sich selbst entscheiden, wie hoch sein persönliches Risikolevel oder Risikopotenzial ist und dann sich darin einfach befinden. Was ich dann reingebe in die Cloud, ist okay für mich und was nicht, dann nicht. Also ich vermute mal, eine wirkliche Kontrolle hat man eh nicht darüber. Und du musst dich halt darauf verlassen, was dir dann die Anbieter mit ihren Regularien oder Versprechungen dann einteilen, zusagen. Und ich glaube, da kann man sich auch teilweise drauf verlassen.
Ja, kann man sich ja nicht. Ja. Das ist genau dieses Safe Harbor Abkommen, ja. Oder dass wir an den USA personenbezogene Daten liefern. Im Gegenzug halten sie unsere Datenschutzgesetze ein, dass sie offensichtlich nicht stattgefunden hat. Also da muss ich jetzt nicht Politiker sein, um zu sagen, nein, das wissen wir jetzt, das hat nicht stattgefunden. Dieses Abkommen wurde nicht einseitig eingehalten. Und ist schon klar. Ich meine, ich nehme da ein bisschen eine andere Haltung ein. Aber ja.
Ja, gehen wir nochmal zurück auf Power BI. Das ist ja im Grunde genommen, um nochmal vielleicht so ein bisschen auf den inhaltlichen Hintergrund zu kommen, das ist ja im Grunde genommen eine wunderschöne Oberfläche, ein Toolset, mit dem ich meine Unternehmensdaten viel besser aggregieren, auswerten kann, mit externen Daten verknüpfen kann, um dann entsprechend mehr Werte aus meinen Daten zu erzeugen. Das ist ja eigentlich das, was jetzt zur Verfügung ist. Und das kann man jetzt über Office 365 sozusagen mit in sein Paket reinbuchen.
Genau. Ist nicht ganz billig, habe ich gesehen.
Ja, stimmt. Sind doch schon mehrere, ich glaube 50, die Top-Varianten waren wirklich 50 Euro pro Platz pro Monat, wenn ich das so richtig sehe. Ja gut, aber dafür kannst du natürlich auch dann entsprechend großartige Auswertung machen, ne?
Das ist richtig. Ich als Security-Skeptiker und Verschwörungstheoretiker sage natürlich, da gibt es andere Lösungen, wie zum Beispiel Shiny, was so ein Standard ist, wo ich das eigentlich lokal laufen lassen kann, alles auch webbasiert. Und ich habe vermutlich ungefähr den gleichen Entwicklungsaufwand, um die Daten anzubinden, wie ich sie bei Power BI habe.
Mhm. Und Shiny ist was für ein Programm ist das?
Ja, das sind so also Frontend-Masken, Java-Module, die eigentlich so genau diese Darstellung machen.
Also, okay. Dann freut mich eigentlich schon, dass wir ja zusammen auf die CeBIT gehen werden und dass eine der Top-Themen der CeBIT ist ja Datability, wo man ja auch über Big Data, Datenauswertung und so weiter reden wird. Da können wir dann mal ganz speziell zu diesem Thema Ohren offen, Augen und Ohren offen halten, um zu sehen, was dort angeboten wird, oder?
Ja, genau. Yes. Absolut. Aber wenn wir noch bei den Medien sind, etwas anderes bei den Medien wurde da geleakt, ist durchgedrungen, Windows 8.1.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ja. Gesehen, oder?
Ja.
Back Was sagst to the du roots. Dazu? Back to the roots? Oder kommen wir laufen ein bisschen hinterher?
Ja.
Es ist gemein.
Also soweit ich das richtig gesehen habe, heißt es ja, dass man das Windows 8.1, wenn dann dieses Update kommt, dass es dann so aussieht wie mein Windows 7 und ich komplett auf die Kacheloberfläche verzichten kann, wenn es dann mein Wunsch ist. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so kommt, aber ich sag mal, es würde wahrscheinlich vielen, einer großen breiten Anwenderschar entgegenkommen, die nämlich hauptsächlich über Desktops arbeiten.
Und ja. Ich habe noch gesehen, was mir gefallen ist, sind die Universal Apps, wie wir sie bei haben, dass das ja auf dem Phone und auf dem Tablet läuft, dass ich also als Entwickler quasi mit beiden Ausprägungen in einem Package liefern kann. Und halt diese Cortana, heißt es da. Das ist so die Microsoft Siri oder Microsoft Google Now.
Ah,
das
ja.
Kommt jetzt auch, genau.
Die Spracherkennung.
Mhm. So Sprachassistent irgendwie.
Ja, also das ist, ich denke mir, das...
Das ist wichtig, weißt du, und das ist ja, haben wir letztes Mal darüber gesprochen, oder, dass eine gesprochene Antwort ist mehr wert als 1000 Links einer Suchmaschine, oder? Das ist genau dieses Topic,
ja.
Oder?
Da. Genau, also wird auch da bei Microsoft. Mhm. Was man ja auch so gerade in Richtung 8.1 hört, das zeigt ja, wie die Richtung, in die Microsoft gehen muss. Und wenn Windows 8 eben nicht so der ganz große Bringer ist im Vertrieb, dann muss man sich halt umschauen. Ne? Und das wird ja auch eine spannende Aufgabe werden für Satya Nadella, den neuen Chef von Microsoft. Die haben ja jetzt endlich nach langer Suche jemanden gefunden.
Genau. Ist mir sehr sympathisch, oder? Trägt einen Hoodie auf dieser Foto, wo man immer von ihm sieht. Und es scheint ja ein Trend zu sein, so ein Silicon Valley Trend, dass man nicht mehr Anzug trägt, sondern jetzt Hoodies.
Ja.
Und in diesem Sinne passt das ja auch komplett.
Also mir sind dazu zwei Dinge aufgefallen. Also zum einen, er macht ja so einen Techie-Nerdy-Eindruck, wie du schon sagtest, kommt aus der Cloud Business Division, ist schon seit 22 Jahren bei Microsoft. Mhm. Scheint ja dann auch, sagen wir mal, dieses Cloud- und Business-Modell einfach auch zu stärken, wenn er als CEO da nach vorne kommt. Und er ist geborener Inder.
Mhm, aus Hyderabad.
Ja, und da, als ich das so gelesen habe, da habe ich mir auch gesagt, Mensch, hallo, jetzt ist ein Inder der Chef einer der größten Softwarefirmen und der Welt. Und wenn man mal so in die amerikanische Landschaft der CEOs schaut, da gibt es ja schon mehrere Inder, die dort auch tätig sind bei anderen Firmen und auch in leitender Position. Und das mal ganz unabhängig davon, so wenn man sich überlegt, wir sitzen hier in Deutschland und bejammern immer noch das Cloud Security und wir sagen, man muss sich doch nach uns richten. Vielleicht geht der Trend in der Welt irgendwo mal ein bisschen ganz anders hin. Wir sind vielleicht nicht mehr so der Mittelpunkt der Welt und die Musik spielt heute eigentlich ein bisschen woanders. Also ich sag mal so, auf den großen Märkten Südamerika, Südostasien, da sind einfach viel mehr Leute, die mit den Technologien oder die einfach viel mehr die Technologien nutzen und die vielleicht auch ganz andere Sicherheitsanforderungen oder ganz andere Art und Weise haben, wie sie damit umgehen können. Und ich habe, also bei mir hat das eigentlich so in diesem Satz geendet, vielleicht wird mal dieser Satz, wenn wir sagen, wir haben hier in Deutschland ein Compliance-Problem mit der Cloud, so das Neue, wie wir früher immer gesagt haben, hey, in China ist ein Sack Reis umgefallen. Who cares? Ja? Also ich habe so das Gefühl, wir sollten vielleicht auch so langsam mal, vielleicht sitzen wir so auf ein bisschen hohen Ross, wo wir mal sagen, ja guck mal, hat es ja bisher immer alles um uns aus der, wie früher sagte immer, die erste Welt, die entwickelten Staaten, die Top-Wirtschaftsnationen gerichtet. Aber wir sind halt in Deutschland mittlerweile auch nur noch ein Teil in einer immer größer werdenden weltweiten Economy, die auch Länder hat, die überall viel weiterentwickelt sind als früher. Und da spielt einfach mehr die Musik. Und da ist dann nicht mehr das, was wir wünschen, vielleicht so die Nummer eins dessen, was wir da bekommen.
Ja, ich glaube, es zeigt einfach, dass wir in einer globalisierten Welt sind und nicht nur, wie soll ich sagen, Zweitländer nur profitieren, sondern dass die auch irgendwie aktiv mitgestalten. Ich glaube, der Satya, wie heißt es, Satya Nadella, genau. Ich meine, der lebt in Amerika, aber ich gebe dir schon recht, oder? Das ist ein Ausdruck, dass wir globalisierte Welt sind,
genau.
Und dass diese Leute auch aufsteigen und dass wir hier zusammenwachsen. Und das ist ja gut, das ist ja wie bei Star Trek.
Genau, und das zeigt aber auch, dass man, mir ist das noch im anderen Grund nochmal aufgefallen, dass man eben auch dass wir hier in Deutschland beispielsweise uns auch nicht einfach diesen Trends verschließen können. Ich sag mal nur, unsere Solarindustrie in Deutschland, die war mehrere Jahre lang, haben wir hier in Deutschland Solarpanels mit Firmen gebaut, die haben riesige Firmen gehabt und gemacht und getan und waren recht erfolgreich. Die sind jetzt innerhalb von 2 Jahren in die tiefsten Krisen reingerutscht, weil nämlich mittlerweile diese Panels in China viel günstiger gebaut werden und alle nach Europa kommen und haben diese Firmen dann irgendwie platt gemacht. Und da ist eigentlich die Konkurrenz und da, wo die Musik spielt, plötzlich auf der anderen Seite der Welt. Aber das hat dann für mich, für mein Unternehmen relativ schnell Konsequenzen. Und wenn ich mich nicht darum kümmere und darauf eingehe, dann und mich vielleicht auch in bestimmten Dingen einfach anpasse und andere und meine einfach auf diese geänderten Voraussetzungen reagiere, dann kann es mich ganz schön hart treffen. Also das war für mich eigentlich...
Ja, genau. Jetzt hast du gerade den Bogen geschlagen zur Schweizer Einwanderungspolitik.
Ja,
ich glaube. Wenn man hier nicht reagiert, oder, kann es plötzlich irgendwie schlecht kommen, oder? Und wenn Deutschland hier reagieren würde oder die EU reagieren würde, dann wäre es über Handelshemmnisse, oder?
Ja.
Für gewisse Sparten, oder?
Ja, und ich glaube, deshalb sollte man vielleicht auch wirklich, vielleicht muss man dann selber auch hier bei uns lernen, dass man eben nicht mehr so auf diesem hohen Ross sitzt, wo man sagt, naja, die dritte Welt oder die Entwicklungsländer, ich glaube, sowas gibt es ja kaum noch so richtig. Das sind ganz andere, da spielt heute ganz andere Musik, die sind teilweise viel weiter als wir, die haben andere Art und Weise, wie sie mit Technik umgehen, wie sie mit Security umgehen. Da muss man sich vielleicht mal drauf anpassen. Also das war eigentlich so, und wie gesagt, aber der Satya, der ist ja, wie gesagt, seit 22 Jahren ist der schon bei Microsoft. Was mir eigentlich so ein bisschen peinlich war, ist, dass mir der eigentlich noch nie aufgefallen war. Irgendwie. Aber ich habe von anderen MVPs, mit denen ich gesprochen habe, gehört, die kannten den, weil die auch viel stärker, sagen wir mal, in dem Server-Business tätig sind. Mhm. Also, ja, ich würde spannend, was er jetzt macht, ne?
Aber spannend ist ja, dass, weil er... Also ich habe so Kommentare gelesen, weißt du, so, ja, der hat noch keine CEO-Erfahrung. Ja, logisch, jeder CEO ist das erste Mal irgendwie CEO. Das ist,
ich würde mal sagen, als Bill Gates angefangen hatte, der auch
genau. Keine CEO. Genau, das fand ich so wirklich die coolen Kommentare, ja. Dann, oder, leicht unaufgeräumt im Kopf. Aber es ist schon so, oder, dass er natürlich jetzt ein Riesenunternehmen führt. Und da haben sie ja etwas Spannendes gemacht. Sie stellen ihm nämlich Bill Gates zur Seite. Ja. Die haben den wieder ausgegraben irgendwie, oder?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen ausgegraben. Ich finde,
ja, das ist gemein. Okay, Entschuldigung,
ich war schon wieder gemein. Nein, das ist nicht gemein, aber du hast schon recht. Also ich habe nichts gegen Bill Gates. Ich finde, er hat super Sachen geleistet und hat sich jetzt in den letzten 10 Jahren mit seiner Foundation da auch richtig um ganz andere Dinge gekümmert. Und ich glaube, er ist auch immer noch ein guter technischer Kopf. Und aber was mich also wirklich auch, wie du schon sagtest, sie haben ihn so an die Seite gestellt als Technical Advisor. Da kam mir so spontan in den Kopf, Gott, Bill Gates. Ich meine, er ist eine Ikone, er ist ein super Typ. Aber gibt es auf dieser ganzen Welt, im ganzen Microsoft-Universum, keinen anderen, jüngeren, aktiveren, kreativeren, der sowas machen könnte?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen unfair zu erwarten, dass Bill Gates so der Visionär sein wird, wo irgendwie lesen kann, was die Zukunft bringt. Ich meine, ich glaube, das geht nicht, und er ist auch weg seit 2008, oder, mit seiner Foundation. Aber ich glaube wirklich, was der Plan dahinter ist, dass sie Gates als effektiven Sprecher für die Company, oder? Ich meine, dort, wo Ballmer alle seine Passion und Verkaufsaktivität, ich meine, das konnte Herr Ballmer, oder?
Ja.
Und ich nehme an, dass Herr Nadella das eben nicht so gut kann, oder? Und das wird vermutlich die Aufteilung sein. Ich glaube nicht, dass er die Visionär, es heißt zwar Technical Advisor, aber ich glaube nicht, dass er eine Visionärsrolle einnehmen wird, oder das wäre völlig falsch. Aber ich glaube, die Sales-Möglichkeiten, die Sales-Ability und diese Passion, und das hat Bill Gates, das strahlt er aus, wenn er auf die Bühne kommt. Da glaubt man ihm einfach, dass alles, was von Microsoft kommt, irgendwie Gold ist. Und das verkörpert Herr Gates, und ich glaube, das wird seine Rolle sein.
Ja, ich glaube auch, man sieht da wirklich auch diesen Konflikt, in dem sich Microsoft befindet. Zum einen wissen Sie, Sie müssen gerade in diesen mobilen und in diesen ganzen Märkten viel aktiver, cooler und agiler werden. Und auf der anderen Seite schleppen Sie aber so den gesamten Business, Server und diesen Markt mit, nicht negativ gemacht, sondern das ist einfach die Basis, und auch die müssen sie bedienen und haben wirklich diesen Zwiespalt zwischen traditionellem Business und Moderne und müssen alles oder wollen zumindest alles abdecken, und das kommt eigentlich hier doch, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck, dass der Satya ja so mehr der ist in Richtung der jüngere, coolere Typ, und Bill dann so als Punkt dazu noch, der so ein bisschen das Traditionelle vertritt. Also das wird
genau,
schon...
Aber, Entschuldigung, genau hier hat ja Microsoft reagiert und gewisse Dinge fallen lassen. Das war jetzt aber nicht gerade Xbox, sondern eben Infopass, oder? Hier wirklich so dieses die alten Dinge einmal loszuwerden, oder?
Ja, also das ist eigentlich auch, wie sich die Produkte entwickeln, wie jetzt sozusagen die gesamte Firma aufgestellt wird. Du hast recht, Infopass ist abgekündigt worden. Aber auch so nach dem Motto, ja, wir werden es nicht weitermachen, und was Neues kommt, das deuten wir dann mal im nächsten Monat auf der weltweiten SharePoint-Konferenz an. Ja, für mich ist das...
Wurde das so angekündigt?
Ja. Es gibt eine eigene Session auf der Konferenz, die sich mit der Zukunft von Formularen auf der SharePoint- und Microsoft-Plattform beschäftigt.
Okay.
Ja, also für mich war das jetzt auch eigentlich gar nicht so überraschend, weil irgendwie Infopass aus der Kommunikation schon seit 2013, also seit anderthalb Jahren irgendwie raus ist. Also auch bei der letzten großen Update ist da eigentlich nicht mehr richtig viel was passiert. Und für mich ist es eigentlich irgendwie auch so, auch wieder ein ganz interessanter Aspekt, hat für mich sowas als Ende des Information Workers. Weil ich denke, also wenn ich mir so erinnere, wie Infopass oder auch zum Beispiel so, ich ordne mal auch so den SharePoint Designer als Tool mit da ein. Das waren ja eigentlich Werkzeuge, mit denen fortgeschrittene Anwender in die Lage versetzt werden sollten, Dinge zu bauen, die sie sonst normalerweise hätten von einem Entwickler machen lassen. Ne? Also Formulare, hatte ich ein Word, so eine Word-ähnliche Oberfläche, konnte meine eigenen Formulare bauen. Prima, musste keine Programmiercode im Prinzip kennen, um sowas zu machen. Und fertig aus. Und wer dann programmieren konnte, konnte da auch noch was reinbauen. Oder beim SharePoint Designer, ich konnte da meine Designs anpassen, ich konnte meine Workflows machen. Prima, musste keinen fragen, dass ich das deployen kann. Im Prinzip kam das zum Beispiel mir, ich bin so ein typischer Information Worker, sehr entgegen, weil ich konnte da eigentlich auch so kleinere Anpassungen machen. Aber ich denke mir, in den Zeiten von Cloud First ist das einfach nicht mehr machbar. Zum einen waren diese Lösungen dann wirklich nicht irgendwie skalierbar, wartbar, pflegbar oder auch insbesondere upgradebar von einer Version auf die andere. Und wenn man halt so eine Cloud-Umgebung hat, wo Microsoft ja an gewisse Standardisierung arbeiten muss und Vereinfachung arbeiten muss, damit da nicht alles Mögliche durcheinander geht, dann fallen solche Werkzeuge einfach hinten raus, weil sie einfach zu nicht handhabbar sind. Ich denke mir, bei Infopass kommt vielleicht noch hinzu, dass heute im Zeitalter von Smartphones, wo es um mobile Anwendung geht, dass das einfach alles zu aufwendig, nicht mobil genug war und das kannst du als Entwicklersicht wahrscheinlich eher beurteilen. Ne?
Ja, es ist ein bisschen clumsy und das funktioniert ja nicht wirklich, ist schon so. Und ich meine, der Trend heute geht einfach dahin, dass ich halt irgendwelche ASPX-Seiten baue und dann style ich diese mit bestehenden Frameworks wie Bootstrap oder SERP Foundation, werden die gestylt und die werden auch für unterschiedliche Geräte dann automatisch mitgezogen oder über Responsive Design. Und ich glaube, das war einfach eine zu große Umbau der ganzen Applikationslogik.
Kleine Anekdote am Rand, ich kann mich noch gut erinnern, Michael Genotti, vielleicht kennt ihn der ein oder andere aus von Microsoft aus Philadelphia, auch sehr viral und multimedial
social, sehr social
unterwegs, genau das war das Wort, was mir fehlte, hat ja hunderte von Videos gemacht. Ich kann mich noch gut erinnern, als irgendwie das iPad rauskam und auch Infopass und es darum ging, wie kann man Formulare auf dem iPad Touch also richtig vernünftig machen, da hat er ein wunderbares Video online gestellt. Er hat ein Formular genommen, hat dann Steuerung A gedrückt, alles markiert und hat den Zeichensatz von 12 Punkte auf 48 Punkte hochgesetzt, das abgespeichert. Und damit waren alle Schriften wunderbar zu tippen auf dem Formular. Das war so die typische Information-Worker-Lösung. Das ist mir dann auch so spontan eingefallen. Ja, aber das sieht einfach auch, man sieht, die Standardisierung in der Cloud führt dazu, dass man bestimmte Dinge einfach abschneidet. Und ich denke mir auch beim SharePoint-Designer, dieses Ganze, dass man keine Designs mehr bauen kann, anpassen kann. Und auch diese Workflow-Integration sind ja eigentlich sicherlich nur Sachen, ich weiß nicht, wie lange die noch bestehen werden, die eigentlich auch nicht mehr so wirklich sind. Und dafür gibt es dann halt Drittanbieter von like K2 oder
Nintex,
die sowas als Formulare haben, ne, die das anbieten. Und dann eben der Weg hin, wenn du was anpassen willst, dann mach's entweder über die eingebauten Tools von Microsoft, wie über jetzt zum Beispiel beim Web Content Management, wo du das über diese Oberfläche im Webbrowser ja auch anpassen kannst, oder mach's über Apps und über den App Store.
Genau.
Und dann habe ich klare Sache und dann ist das migrierbar, dann ist es upgradable und dann haben wir also, alles so schön.
Ich glaube, klare Sache haben wir noch nicht, oder? Das ist so ein typisches SharePoint-Thema. Also wenn man so, Infopass ist gestorben, was machen wir jetzt mit den auf dem SharePoint, wo wir hunderte von diesen Forms haben? Da gibt man so die klassische SharePoint-Antwort, es kommt darauf an.
Ja. Wobei in der Ankündigung auch drin steht, dass InfoFast noch bis zum Jahr 2023 supported wird.
Also ich supported. Ja, Security Updates. Aber hast du schon jemals von InfoPass Designer ein Security Update gehabt? Also ich nicht.
Ja, dann kann man es ja auch gut versprechen, wenn es da keine.
Genau.
Das ist dann nicht das Problem. Also, ja, aber, und das ist natürlich auch jetzt spannend. Auch wieder so, was mir dann auch nochmal jetzt zu diesem Update wieder aufgefallen ist, das hat mir so ein bisschen auch an diese Geschichte mit Yammer erinnert. Also, da kam 2013, als die neue SharePoint-Version online kam, mit den 2013 Social-Funktionen. Super, wir haben jetzt neue Funktionen. Und dann kam, wir haben auch Yammer gekauft. Das werden wir irgendwann integrieren. Jetzt noch nicht, kommt noch. Und wir haben jetzt ungefähr ein Jahr lang ziehen wir dieses, ja, wie ist die Integration von Yammer und SharePoint und Social, wie geht's da weiter? Das ist alles so, alles noch völlig im Flusse. Und genauso bei InfoPass hat man das jetzt genauso. Also es ist abgekündigt. Was in Zukunft kommt, weiß man noch nicht. Da ist noch ein bisschen, kommt jetzt einfach im nächsten Monat erst die Ankündigung und da muss man wieder sehen, was da passiert. Also,
ja, aber die Richtung ist klar. Also die Richtung ist ja wie bei Yammer, oder? Als Yammer auftauchte, da wussten alle. Also nichts mehr entwickeln, was auf diesen Social Feature und diesen Social Feed bei SharePoint aufbaut, weil das werde ich vermutlich großartig anpassen oder es wird sogar überflüssig in ein paar Jahren. Und ich glaube, bei InfoPass ist das auch die Aussage, mal jetzt nicht auf neue Projekte auf InfoPass aufbauen. Oder? Ja. Ich glaube, das ist im Moment die Richtung. Und mal hören, was die SharePoint-Konferenz dazu sagen wird.
Ja.
Aber du warst ja bezüglich Social und Yammer, du warst ja an der Social-Tour von Yammer, oder?
Genau, das war in dieser Woche war ich in Amsterdam auf der Working Social Tour von Yammer und Microsoft. Das ist, glaube ich, die dritte Station gewesen. Die waren vorher in San Francisco und noch wo in den USA und gehen jetzt noch nach Brasilien und Tokio. War ein ganz, ganz, ganz cooler Event in einer schönen Location, so einer alten, umgebauten Gasanlage. Also richtig noch altes 19. Jahrhundert. Industrietechnik, aber schön eingebaut, Konferenzsaal und wir waren 400 bis 500 Leute da. Adam Pisoni von Yammer hat eine Keynote gehalten und es war ein sehr inspirierender Event, fand ich, weil es war so eine echt positive Stimmung drin. Und man ist mit vielen Menschen in Kontakt gekommen, hat mit ihnen sprechen können, die einfach gezeigt haben, wie die einfach nur Yammer in ihrem Unternehmen tatsächlich nutzen. Und das war wirklich, und es waren jetzt nicht nur, waren klar auch welche aus England und diese üblichen Case Studies, die jetzt nicht aus dem deutschsprachigen Raum kamen, aber es waren eben auch eine ganze Reihe von deutschen Firmen und Kontaktpersonen da, mit denen ich gesprochen habe, die dann auch gesagt haben, ja, wir arbeiten da einfach mal mit. Und für mich ist daraus, ich habe einen Punkt nochmal ganz rausgezogen,
ja.
Dass es extrem wichtig ist, wenn man dieses ganze Social einführt, dass man wirklich es in einen richtigen Business Case einführt. Also jedem, mit dem man gesprochen hat, der erfolgreich damit arbeitet und die da auch überzeugt von sind, die haben einen Business Case. Die sagen, wir haben es genau in die und die Funktion integriert, wir machen damit den und den Prozess und nicht einfach nach dem Motto, naja, wir haben mal Yammer ausgerollt und dann gucken wir mal, wie wir darüber diskutieren und so weiter, sondern die haben wirklich konkrete Dinge, dass man mit Aufträge darüber koordiniert und abwickelt oder ich weiß nicht was alles. Und das war ziemlich interessant zu sehen und zu hören, was man mit Yammer tatsächlich auch machen kann und wie Social dann tatsächlich auch führt. Und es wurde eigentlich auch wenig darüber diskutiert, so über dieses philosophische Social, wir müssen Social werden und bla bla bla, sondern es ging einfach im Wesentlichen darüber, wie kann man besser und effizienter mit den Mitteln, die man hat, zusammenarbeiten und versucht, das in den Unternehmenszusammenhang zu bringen. Das fand ich wirklich sehr spannend. Das war jetzt sicherlich keine revolutionäre neue Erkenntnis, aber wenn du an einem Tag mit 10, 15 Leuten sprichst, aus 10, 15 verschiedenen Firmen und du hörst immer dasselbe als Feedback, dann ist es schon interessant und gibt so eine gewisse Validierung gegen die Wirklichkeit. Ne?
Genau, also ich glaube, wir haben das auch schon in diesem Rahmen der Sharepocalypse auch schon besprochen, dass die Unternehmen hier wirklich erwachsener geworden sind und eben nicht mehr einfach Social wegen Social implementieren, sondern sie wollen wirklich bestimmte Geschäftsfälle damit optimieren. Und in diesem Sinne passt das. Das ist auch meine Beobachtung, dass die Firmen hier wirklich erwachsener geworden sind und nicht mehr Ja, einfach irgendwie einführen, um der Einführungswelle oder Feature aktivieren.
Ja, das und vielleicht nochmal als kleine Ergänzung. Es war auch noch so ein Customer Panel, da saßen unter anderem zwei Managerinnen von ABB, von euch aus der Schweiz und von British Airways. Und die haben auch, die arbeiten auf Office 365 mit Yammer und haben da auch mehrere 10.000 User drauf in der Größenordnung. Und da habe ich mir auch gesagt, ja, guck mal, das ist eine große Firma, Office 365, Yammer. Die haben jetzt, da stand auch nicht die große Cloud-Diskussion im Vordergrund, sondern wir haben das damit gemacht, wir arbeiten hiermit, wir haben die und die Probleme gelöst und wir haben das so und so eingerichtet. Mhm. Es scheint ja zu gehen.
Ja, okay. Ja, inspirierende ja. Event, oder? Und ich glaube, wenn wir von inspirieren sprechen, müssen wir noch etwas anderes Inspirierendes nehmen, so zum Abschluss. Eine inspirierende App. Die nennt sich Flappy Bird.
Oh, jetzt kommt nämlich Flappy Bird, ich weiß
nicht. Ich verstehe es eben nicht. Verstehst es du?
Nein, weil es ganz ehrlich, es ist aber sowas von völlig an mir vorbeigegangen. Und wenn mich nicht jemand neulich gefragt, wenn ich nicht neulich zufällig irgendwo gelesen hätte, dass jemand sein iPhone für 100.000 Dollar bei eBay online gestellt hat, weil da Flappy Bird drauf ist, wäre es vermutlich auch Gott sei Dank an mir vorbeigegangen. Aber das war ja irgendwie ein ziemlich kruder Hype, oder?
Ja, genau. Vielleicht schließt das der Bogen zur Diskussion, die wir zu Beginn mit The Day We Fight Back gemacht haben, oder? Etwas kriegt einen Hype und etwas kriegt keinen Hype und es ist komplett mediengemacht.
Tja. Ja, dann mach du doch mal so eine App. Mach du doch mal so eine schöne App, stell die online. Vier Wochen online, kassiere 5,6 Millionen und dann.
Die Bewerbung, ja, genau. Weißt du, wir probieren das eigentlich konstant, da erreichen sie eben nicht, oder? Weil wir hier irgendwie immer das Falsche entwickeln. Das ist ärgerlich.
Das ist ärgerlich. Ach, dann ärgern wir uns heute mal nicht weiter. Genau. Ich will noch zwei Dinge anfügen. Einmal, wir gehen ja, das wollte ich nochmal erklären, wir gehen am 11.03. auf die CeBIT. Mhm. Wir haben auch noch Freikarten. Falls jemand haben möchte, kann er uns gerne eine E-Mail schicken. Und dann können wir noch Freikarten dafür vergeben. Und wir werden gegen 13 Uhr auf dem, also als Treffpunkt in der Halle 6 sein, auf dem CeBIT Social Business Arena, auf der CeBIT Social Business Arena. Also falls uns da jemand mal treffen möchte, könnt ihr da auch vorbeikommen. Das gerne. War dieses.
Und gebt uns App-Ideen. So wie Flappy Bird, so genau. In diese Richtung. Mhm.
Das wäre auch schön. Ja, und wir werden mal auf der CeBIT mal umgucken und sehen, was es zu Datability, Social und sonst noch dafür für Trends gibt und wen wir davor das Mikrofon kriegen.
Super.
Gut, ansonsten danke ich dir, dass du wieder Zeit hattest.
War
wieder
danke sehr dir für fein. Die Zeit.
Und dann reden wir in zwei Wochen wieder.
Und wir danken den Hörern genau. Für das Zuhören, oder? Wir kriegen immer mehr Hören, das ist hervorragend.
Ja,
gefällt auch, uns sehr.
Auch positive Resonanz, Dankeschön. Und Dankeschön. Wie gesagt, Feedback gerne über unsere Webseite sharepokalypse.de. In diesem Sinne, schönen Valentinstag in die Schweiz.
Ah ja, einen schönen Valentinstag auch dir
in Danke. Berlin. Bis dann.
Ciao. Tschüss. Ciao, Michael.